Come on, vielen Dank, Pastor Frank. Ich bin Paddy. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so Teil eines Geburtstagsgeschenks bin. Ist auch das erste Mal, dass mir jemand gesagt hat, komm bewusst zu spät zum Gottesdienst, damit dich keiner vorher sieht, so, setz dich ganz hinten hin. Aber es ist mega, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Ich darf nochmal ganz herzliche Grüße ausrichten, auch von Pastor Tore und Pastorin Gabi, auch wenn du ein Video schon gesehen hast von ihnen. Sie sind jetzt zurück von ihrer langen Reise, sind jetzt, nächste Woche wird das erste Mal wieder preachen bei uns. Genau, von daher ganz, ganz viele Grüße von ihm. Ich nehme mal kurz. Yes, come on. Ansonsten, ich feiere es, in Koblenz zu sein. Ich liebe die Stadt, ehrlicherweise. Ich liebe die Gegend hier, weil ich fahre hobbymäßig relativ gerne Mountainbike und ich liebe die Wälder, die ihr habt und die Strecken, die da sind. Ich fahre auch ein Fahrrad von Canyon, so ist eine Koblenzer Firma. Das feiere ich total und ich liebe einfach auch, was Gott hier tut. Ich liebe die Atmosphäre hier in diesem Raum, ich liebe das, was ihr hier baut. Und es fühlt sich ein kleines bisschen an wie zu Hause tatsächlich. Es ist mega. Und umso mehr freue ich mich einfach, hier sprechen zu dürfen heute Morgen. Ich habe auch meine Frau dabei, Anki, die sitzt jetzt auch ganz hinten, weil ich musste mich ja auch ganz hinten hinsetzen. Wir sind jetzt, glaube ich, seit 27 Monaten verheiratet, also ein bisschen mehr als 2 Jahre. Genau. Alright, hey, bei uns in der Kirche in Mainz, ich kümmere mich da um all die Jugendlichen, um die jungen Leute. Und letzte Woche war ich bei unseren 12- bis 14-Jährigen sonntags im Gottesdienst. Crossover nennen wir die bei uns. Ich weiß gar nicht, wie sie hier heißen. Bei uns heißen sie Crossover. Und ich habe da einen Input gemacht und ich habe eine Frage ganz am Anfang gestellt, nämlich, was braucht man, um zu wachsen? Was braucht man, um zu wachsen? Weil das ist irgendwie das, was wir mit ihnen machen wollen. Ne? Wir wollen ihnen helfen zu wachsen. Wir wollen ihnen helfen, sich zu entwickeln, Schritte zu gehen, Gott besser kennenzulernen, herauszufinden, was für Gaben eigentlich auf ihrem Leben sind, was Gott mit ihnen tun möchte. So, wir wollen helfen, da reinzugehen. Und das Interessante finde ich auch, ich glaube, das mit diesem Wachsen, das hört nie auf, oder? Das ist nicht nur als 12- bis 14-Jähriger relevant, sondern auch, wenn du irgendwann nicht mehr als Heranwachsender bezeichnet wirst. Ich glaube, hey, wir sind immer in einem Prozess zu wachsen, besser zu werden. Ich glaube, wenn du noch lebst, dann ist Gott noch nicht fertig mit dir. Also ich glaube, er möchte noch etwas tun, er möchte dich noch verändern, er möchte noch mehr, dass du ihn mehr verstehst, mehr kennenlernst, mehr begreifst, was er tun möchte durch dein Leben durch und siehst, wie das passiert. Wir alle sind auf einem Weg zu wachsen, oder? Stück für Stück. Und so habe ich bei unseren Leuten diese Frage gestellt, was muss man tun, um zu wachsen? Und dann hatten sie auf ihren Unterlagen verschiedenste Möglichkeiten, was man so ankreuzen kann. Da standen da Sachen wie Hausaufgaben, Schule, manche andere Sachen, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, wie YouTube oder Probleme. Pizza habe ich auch hinzugefügt. So. Und so mussten sie irgendwie ankreuzen, was brauche ich jetzt davon, um zu wachsen? Und ja, das Ding war so ein bisschen, naja, je nachdem, wie man es dreht, eigentlich hat alles gepasst. So, ne? Weil auf YouTube, es gibt einen Haufen Tutorials so, in dem Sinne, du kannst dort was lernen und irgendwie wachsen oder besser werden. Pizza hilft dir auch beim Wachsen, vielleicht nur in die Breite, aber es hilft dir auch. Oder manche Sachen waren vielleicht auch ein bisschen tricky, so Probleme. Da haben die meisten gesagt, naja, was sollen Probleme mir helfen zu wachsen? Aber es gab ein paar, die waren schlau, die haben so gesagt, ja, ey, wenn ich eine Herausforderung habe und ich bestehe sie, dann bin ich ja stärker als vorher. Also helfen mir Probleme schon zu wachsen. Und so war das interessant, einfach mit ihnen drüber zu sprechen. Und am Ende habe ich sie gefragt, okay, was denkt ihr jetzt, was ist der wichtigste Faktor, um zu wachsen? Was ist das wichtigste Ding von all den Sachen, die jetzt hier stehen? Was ist das Wichtigste? Und sie haben überlegt, verschiedene Antworten gegeben. Und dann sagt einer, ich glaube, das Wichtigste sind andere Menschen. Das Wichtigste sind die Menschen um mich herum. Und ich dachte, ja, das stimmt, du hast so recht. Ich glaube, das Wichtigste sind die Menschen um mich herum. Weil ich kann eine Menge Bücher lesen, ich kann eine Menge irgendwie hören oder mir reinfahren, aber das, was mich am meisten formt, sind die Menschen um mich herum. Sind die Menschen, von denen ich lerne, mit denen ich unterwegs bin, die mich herausfordern, die mich ermutigen, die mich vielleicht auch korrigieren, wenn Dinge nicht so gut laufen. Ich glaube, der größte Wachstumsfaktor, den wir haben, sind die Menschen um uns herum. Und das ist für mich ein Gedanke, der ganz, ganz lange irgendwie nicht so richtig in meinen Kopf ging. Weil ich habe ganz lange gedacht, ey, ich muss einfach nur möglichst viel Bücher lesen, möglichst viel die Bibel studieren, möglichst viel beten und Gott und ich, wir kriegen das hin. Wir werden die Welt verändern. Wir beide alleine so. Ich reiß alles ein, ja, ich krieg's hin. Und irgendwie habe ich aber gemerkt, hey, ja, das ist alles gut und wichtig, aber ohne Menschen um mich herum werde ich irgendwie immer begrenzt bleiben auf meinen Radius, auch wenn Gott alles tun kann, aber Gott, er wirkt durch die Menschen um mich herum in meinem Leben und bringt mich durch die Menschen um mich herum hinein in das, was er für mich hat. Und es ist nicht nur einfach Disziplin oder die richtigen Dinge zu tun, sondern ich glaube, hey, ich brauche Rat, ich brauche Ermutigung, ich brauche Korrektur, ich brauche Erfahrung von anderen Menschen, ich brauche andere Fähigkeiten, ich brauche ihr Gebet, ich brauche ihre Perspektive. Ich glaube, ohne Menschen wachse ich so viel langsamer. Vielleicht ist da ein Weg, aber ich glaube, er ist so viel schwieriger, so viel herausfordernder, als einfach mit Menschen unterwegs zu sein und sie zu fragen, hey, welchen Weg bist du gegangen? Kannst du mir einen Tipp geben? Kannst du mir helfen? Und ich glaube, es geht so viel schneller, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Und manchmal, ich habe irgendwann gemerkt, ja, Gott redet nicht nur direkt zu mir und durch sein Wort zu mir, sondern so oft auch durch andere Menschen zu mir. Manchmal sagt Anki irgendwas zu mir und ich denke so, jo, wo kommt das denn her? So, auf einmal ist das die Lösung für mein Problem, keine Ahnung. Und ich merke so, ja, Gott redet durch andere Menschen in meinem Leben. So, das war der Gedanke. Der größte Wachstumsfaktor sind andere Menschen. Und ich habe tatsächlich eine ziemlich herausfordernde Statistik gelesen, wo sie untersucht haben, so soziale Konstellationen. Und sie haben sich angeschaut, was für einen Einfluss hat so das Umfeld von einem Menschen auf sein Gehalt, auf seinen Beruf, auf verschiedene Faktoren so im Leben. Und sie haben sich das angeguckt. Und am Ende war das Ergebnis von dieser Statistik oder von dieser Untersuchung, im Normalfall bist du der Durchschnitt der 4 bis 5 Menschen, die am nächsten um dich herum sind. Und ich dachte so, wow, er ist wirklich abgefahren, oder? Was Menschen um mich herum für einen Einfluss haben. Sie können mich zum einen so viel stärker machen, aber sie können mich auch vielleicht manchmal festhalten oder runterziehen. Und ich glaube, deswegen ist es so entscheidend, hey, mit wem bin ich unterwegs? Mit welchen Menschen bin ich am Start? Und wie kann ich von anderen Menschen profitieren? Und wie kann ich dieses gewaltige Potenzial an Wachstum nutzen? Was da verborgen liegt in den Menschen um mich herum. Und was brauchst du dafür, um mit anderen Menschen am Start zu sein? Ganz easy. Beziehung, oder? Es braucht eine Verbindung. Ganz simpel, es braucht eine Verbindung. Ich bin heute Morgen hier. Warum? Weil da ist eine Verbindung. Und das ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, Connections aufzubauen, oder? Zumindest wenn du bist wie ich, so, mir fällt es manchmal ganz schön schwer, einfach mit Menschen zu verbinden und mich zu connecten. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Und das ist aber gleichzeitig, merke ich, oh, das ist aber so entscheidend, weil da liegt so viel Potenzial drin zu wachsen. Wie kann ich das machen? Und das ist, worüber ich heute Morgen gerne sprechen würde. Und ich habe eine Geschichte in der Bibel gefunden, wo diese Beziehung oder diese Connection komplett schief gelaufen ist. Und ich glaube, davon können wir was lernen. Habt ihr Bock da drauf? Ja, Mann. Diese Geschichte steht in Matthäus 13, Abvers 54. Er, also Jesus, kehrte in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Als er in der Synagoge lehrte, staunten die Menschen und fragten, woher hat er diese Weisheit und weshalb kann er solche Wunder tun? Er ist doch nur der Sohn eines Zimmermanns und wir kennen doch alle Maria, seine Mutter und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas. Und alle seine Schwestern leben hier unter uns. Was macht ihn zu so etwas Besonderem? Und sie ärgerten sich über ihn und wollten ihn nicht an ihn glauben. Da sagte Jesus, ein Prophet wird überall verehrt, außer in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und er tat dort nur wenige Wunder, weil sie nicht an ihn glaubten. Boah, das ist eine abgefahrene Geschichte, oder? Ich meine, was könnte sich eine Stadt Besseres wünschen? Wen könnten sie lieber in ihrer Stadt haben als Jesus? Wen könnten sie lieber in ihrer Stadt haben als den Sohn Gottes? Er war überall bekannt als derjenige, der Wunder tat, der Menschen heilte, der Menschen freisetzte. Worüber hätte sich diese Stadt mehr freuen können, als dass Jesus zu ihnen kommt? Aber ihre Reaktion ist nicht, Herr Jesus, Hammer, dass du da bist, wir freuen uns so sehr, sondern sie sagen eine Sache zu ihm, sie sagen, was will der Typ, wir kennen ihn. Das ist nur Jesus. Wir sind mit ihm aufgewachsen. Wir kennen seine Familie, wir kennen seine Schwestern, wir kennen seine Brüder. Was ist an diesem Typ Besonderes? Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und das Tragische ist, finde ich, in dieser Geschichte ist, sie gehen an all dem vorbei, was Jesus für sie hat. Sie gehen vorbei an Wundern, sie gehen vorbei an der Heilung, sie gehen vorbei an der Freisetzung, sie gehen vorbei an der Botschaft vom Reich Gottes, sie gehen dran vorbei. Nicht, weil Jesus nicht da war, nicht, weil Jesus keinen Bock auf sie hatte, sondern einfach nur, weil sie sagten, Jesus, wir sind nicht bereit, an dich zu glauben. Einfach nur, weil sie sagten, Jesus, wir behandeln dich als jemand Gewöhnlichen. Das ist doch nur Jesus. Und was da fehlt und warum diese Beziehung gescheitert ist, diese Verbindung gescheitert ist und Nazareth dran vorbeigegangen ist, ist, weil eine Sache gefehlt hat, nämlich Ehre. Ehre. Sie war nicht bereit, ihn zu ehren. Sie war nicht bereit, seinem Leben irgendwie Gewicht zu geben und ihm etwas zuzusprechen. Und deswegen ging sie vorbei an all dem, was er eigentlich für sie hatte. Und das ist, worüber ich heute Morgen sprechen werde, nämlich welche Kraft es hat, wenn wir andere Menschen ehren, wenn wir sie hochheben und wie viel Segen das freisetzen kann in unserem Leben, was Gott dadurch tun möchte. Was kann Gott tun durch Ehre? Und die erste Frage, die ich mir mit euch anschauen will, ist, was ist Ehre überhaupt? Was ist Ehre überhaupt? Und was tut Ehre? Und ich glaube, bei den Nazarenern war es so, sie behandelten Jesus als gewöhnlich, so, es ist doch nur Jesus. So, was dort geschehen ist, ist, hey, sie haben ihn gesehen, einfach nur mit ihren eigenen Augen und nicht mit Gottes Augen. Sie haben ihn gesehen mit ihren eigenen Augen, nicht mit Gottes Augen. Und ich glaube, das ist, was Ehre tut. Sie sieht Menschen mit Gottes Augen. Ich glaube, Gott, er sieht das Besondere in jedem Menschen. Er sieht die Gaben, er sieht die Fähigkeiten, er sieht die Bestimmung, die er auf jeden Einzelnen legt, er sieht das Herz, die Motivation, das Innere, er sieht den Glauben und die Kraft. Gott sieht das Besondere in jedem Menschen. Gott sieht das Einzigartige in jedem Menschen. Gott sieht das Einzige und das Besondere in dir. Das ist, wie Gott uns sieht. Weil Gott ist nicht einfach nur Massenware. Gott hat nicht einfach nur eine Nummer oder einen Barcode irgendwo, wo er uns abscannt und sagt, ist da. Sondern hey, Gott sieht das Besondere, das Einzelne das in seinem Leben, in jedem von uns, was er hineingelegt hat. Und ich glaube, es ist aber für uns gar nicht immer so leicht, immer das zu sehen. Sondern wir sehen oft das Offensichtliche, das Äußere, das Verhalten. Ah, wir kennen diesen Jesus doch. Ah, das ist einfach nur der und der. Oder der hat schon immer das gemacht. Es ist so leicht, einfach das Offensichtliche zu sehen oder die Fassade zu sehen. Ich habe ja gesagt, ich arbeite mit Jugendlichen bei uns. Und wir haben ganz, ganz viele Jugendliche bei uns, die nicht irgendwie christlich aufgewachsen sind, die mit Jesus eigentlich nichts am Hut haben. Und sie kommen zu uns, weil Freunde sie mitbringen. Oder ich weiß nicht, manchmal gibt es auch die verrücktesten Zufälle, dass sie einfach irgendwie unsere Gebäude vorbeilaufen und reinkommen und sagen, was ist hier los? So. Und dementsprechend, wir haben echt einige Teenager, die einfach irgendwie von der Straße zu uns kommen, teilweise aus ziemlich schwierigen Verhältnissen, ziemlich zerrütteten Verhältnissen. Und wie leicht ist es für mich, ganz ehrlich, einfach nur das Äußere zu sehen. Und zu sehen, sie haben keine Ahnung, wie man sich überhaupt irgendwo sozial verhält. So. Manchmal zerschießen sie den halben Jugendgottesdienst, den wir machen, weil sie einfach mittendrin aufstehen und rausgehen, sagen, kein Bock mehr jetzt, geh jetzt. Oder manchmal kommen sie rein so und du denkst so, boah, jetzt riecht es auf einmal ganz schön anders in diesem Raum. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal geduscht? So? Ich merke, es ist so leicht, einfach das Offensichtliche zu sehen, oder? Das, was dran ist, einfach so sagen, ja, das sind ein paar verwahrloste Teenager. Aber ich merke, es macht so einen riesen Unterschied. Wenn ich dann bete und sage, hey Gott, lass sie mich sehen mit deinen Augen. Gib mir deinen Blick. Hilf mir zu sehen, was du in sie hineingelegt hast. Und auf einmal merke ich, wow, Gott verändert meine Perspektive und ich sehe ja hinter einer verwahrlosten Fassade liegt manchmal aber eine Gabe, Menschen zu connecten, liegt eine Gabe, Dinge schnell zu begreifen, liegt eine Gabe, was mit anderen Menschen unterwegs sein, wow, da liegt so viel Perspektive, so viel Zukunft. Und was ich merke hinter all dem Dreck, durch den man manchmal wühlen muss, ist doch eine Menge Gold vergraben, das Gott hineingelegt hat. Und was verändert das, wenn ich auf einmal merke, wow, ich sehe das nicht mehr einfach nur bei meiner Perspektive, sondern ich kann durchgraben, durch all den Dreck und sagen, hey, ich will dieses Gold zum Vorschein bringen. Komm mal, lass uns gemeinsam einen Weg gehen. Lass uns gemeinsam dich entwickeln. Lass uns gemeinsam schauen, wie du die Probleme löst, wie du dich veränderst, wie du rauskommst und wie dieses Gold mehr und mehr zum Vorschein wirst und die Person wirst, die Gott sich gedacht hat. Das ist so wunderschön, was Gott tun kann mit Menschen. Und wenn auf einmal Leute, die dann vor ein paar Jahren irgendwie zu dir kamen und gesagt haben, ey, ich komme vom Kiffen nicht los, was soll ich machen? Irgendwann auf der Bühne stehen und anfangen zu predigen, weil sie Jesus erlebt haben und ihre Geschichte sich verändert hat. Das ist, was Gott, glaube ich, tun kann. Und ich glaube, hey, was kann das mit uns tun, wenn wir sagen, hey, wir sehen Menschen nicht nur mit unseren Augen, sondern wir sehen das Gold in jedem Einzelnen. Wir sehen die Gabe in jedem Einzelnen. Wir sehen das, was Gott draufgelegt hat und was er tun möchte. Ich glaube, das ist das, was Ehre tun kann. Ehre sieht das Gold im Menschen. Und was ich da merke, ist, ne, ich behandle Menschen nicht so, wie sie es eigentlich augenscheinlich verdienen, sondern ich behandle sie entsprechend dem, was Gott auf sie gelegt hat. Ich behandle sie wie den Manager, der vielleicht in ihnen steckt. Oder ich behandle sie wie der Pastor, der vielleicht da drin ist. Oder ich behandle sie wie der Familienvater, der eines Tages aus ihnen werden wird. Oder das Vorbild, das Kirche bauen wird oder was auch immer. Ich behandle sie so, wie sie das, was sie eines Tages sein könnten. Aber das kann ich nur tun, wenn mir Gott seine Augen gibt, seine Perspektive gibt, seinen Blick gibt. Aber das ist das, worum es bei Ehre geht. Ich behandle nicht Menschen so, wie sie es jetzt gerade verdienen, sondern ich behandle sie so, wie Gott sie sieht und wie sie ihren Wert für Gott haben. Und wenn man das Wort, was im Griechischen steht für Ehre, wörtlich übersetzen würde, dann ist es einer Sache Gewicht geben, einer Sache Wert geben. Und ich glaube, das drückt es so gut aus, nicht einfach nur drüber zu gehen, zu sagen, ja, das ist einer von vielen Menschen, einer von vielen Teenagern, einer von vielen, was auch immer, sondern ich gebe dieser Sache Gewicht. Ich gebe ihnen Gewicht, ich gebe ihrem Wort Gewicht, ihre Geschichte Gewicht, ihre Persönlichkeit Gewicht, das, was sie mitbringen. Ehre heißt anderen Menschen Gewicht geben. Und ich glaube, in Deutschland haben wir ganz, ganz oft die Vorstellung, dass man sich Ehre und Respekt, das muss man sich verdienen. So, ne? Lehrjahre sind keine Herrenjahre, du fängst ganz unten an, am Anfang kann jeder auf dich drauftreten und dich behandeln, wie er will, und irgendwann wirst du dich hocharbeiten. So, ne? Irgendwann wirst du so, und irgendwann wirst du an dem Punkt sein, wo du auf andere drauftrittst, weil du hast allen gezeigt und dir den Respekt verdient. So, ne? Ich glaube, also so merke ich manchmal, das ist irgendwie die Vorstellung, so, die wir haben von Ehre und Respekt. Aber ich muss mir das erst verdienen und erarbeiten und eines Tages werde ich dessen würdig sein. Aber ich glaube, Ehre in der Bibel ist etwas anderes. Ich glaube, Ehre sagt, hey, ich gehe in Vorleistung. Ich fange an, heute schon zu sehen, was da ist, was jetzt vielleicht noch nicht offensichtlich ist, aber was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich behandle dich schon so, wie das, was eines Tages sein wird. Das ist eine komplette Veränderung in unserem Denken, oder? Nicht zu sagen, hey, irgendwann, wenn ich quasi nicht mehr anders kann, weil ich dann muss, weil du es dir dann verdient hast, ehre ich dich, sondern ich fange heute schon damit an, dich zu ehren, was Gott auf dein Leben gelegt hat. Alright, und ich habe gemerkt auch, hey, ich will nicht nur auch die in meinem Leben ehren, die ich leite, in denen ich vorangehe, sondern ich will genauso die ehren, die mir vorangehen, die meine Leiter sind, die sich in mein Leben investieren. Und ich glaube, den bekanntesten Vers eigentlich, den es zu diesem Thema gibt, den finden wir in den 10 Geboten tatsächlich. Da steht in 2. Mose 20, Vers 12, da steht, ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das dein Herr dir Gott geben will. So, dieser Satz hat bei Crossover ziemlich ordentlich reingehauen. Bei 12- bis 14-Jährigen. Und die so, ja, hey, wirklich, Vater, Mutter, ehren. Aber ich finde diesen Satz so interessant, weißt du, weil da steht einfach nur, ehre deinen Vater und deine Mutter, Punkt. Da ist kein zweiter Teil. Wenn sie dir kaufen, was du willst, oder wenn sie gerade gut drauf sind, oder wenn sie sympathisch sind, wenn sie alles gut finden, was du machst. Nein, 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 da ist kein zweiter Teil. Da steht einfach nur, ehre deinen Vater und deine Mutter, Punkt. Punkt. Und ich glaube, was irgendwie alle Eltern im Raum, Amen. Come on. Schade, dass die Kinder nicht mehr hier sind. Ne? Ehre deinen Vater und deine Mutter, Punkt. Und ich glaube, was dadurch irgendwie deutlich wird, ist, hey, Ehre, das gebe ich nicht nur, ja, wenn es mir gerade passt, sondern ich ehre eine Person einfach nur für die Funktion, die Gott gegeben hat. Und nicht nur, wenn ich mit ihr einer Meinung bin, wenn sie alles gut macht, wenn sie alles richtig macht, sondern ich ehre Vater und Mutter oder ich ehre auch sonst meine Leiter einfach wegen der Position und der Funktion, die Gott auf ihr Leben gelegt hat. Und ich merke, wow, das ist ein ganz schön krasser Gedanke, der auch mein Verhalten gegenüber meinen Leitern irgendwie verändert hat. Weil ich merke, wow, ich mache das nicht davon abhängig, ob mir das gerade alles passt, wie wir es machen, ob ich das gerade alles richtig finde, ob ich nicht vielleicht doch auch noch eine bessere Idee hätte. Davon hängt nicht meine Ehre ab gegenüber Pastor Tore. Meine Ehre hängt einfach nur davon ab, dass ich sage, hey Gott, ich glaube, du hast diese Position, diese Funktion auf sein Leben gelegt. Ich glaube, dass du diese Gabe gegeben hast, ihm mein Pastor zu sein. Und deswegen werde ich ihn ehren. Deswegen werde ich ihm folgen. Deswegen werde ich ihm Gewicht geben in meinem Leben. Und das macht einen riesen Unterschied, oder? Und das ist schon ganz schön krass auch vielleicht zu nehmen. Aber ich merke irgendwie, dass wir finden das immer wieder in der Bibel, auch im Neuen Testament. Paulus schreibt in Römer 13 zwei herausfordernde Verse, die lese ich auch mal vor in Vers 1 und Vers 7. Da steht, gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid, bezahlt eure Steuern genauso wie dem Zoll und erweist allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. Phew. Geht ab, oder? Paulus redet nicht wirklich drumherum, sondern er spricht in dem Fall darüber, hey, wie sollen die Leute mit ihrer Regierung umgehen? Weil irgendwie ist die Vorstellung entstanden bei den Leuten, ja, hey, wir sind jetzt mit Gott am Start, mit Jesus am Start. Den ganzen Regierungskrempel, unseren Staat, den brauchen wir nicht. Den wollen wir auch sowieso nicht. So, wir wollen sowieso nichts mit den Römern zu tun haben damals, sondern hey, wir sind jetzt nur noch Gott unterstellt und wir machen einfach nur noch unser Ding. So, ne, weil es ist nur noch Gott und wir, andere Menschen, haben uns überhaupt nichts mehr zu sagen. Und dann gegen diesen Gedanken stellt Paulus sich total krass und sagt, hey, nein, 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 ja, wir sind in allererster Linie Gott unterstellt, in allererster Linie folgen wir Gott. Aber deswegen ist Gott ist auch ein Gott, der unter uns Menschen Funktionen einsetzt, Ordnung einsetzt, Autorität einsetzt. Und zeigt ihnen, hey, schaut mal. Das ist nicht bedeutungslos, das ist nicht einfach nur weltlich, sondern hey, es ist auch Gottes Gedanke, unterschiedliche Gaben und Funktionen zu geben und zusammen bildet es ein Gefüge, das funktioniert und das gesund ist und in dem man wachsen kann. Und ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf diese ganze Regierungsfrage und so weiter eingehen, aber ich denke, in diesem Text wird einfach dieses Prinzip deutlich. Gott setzt Funktion, Gott setzt Autorität. Und er sagt, hey, die sollen wir achten, einfach nur deswegen. Einfach nur, weil Gott sie eingesetzt hat. Einfach nur, weil Gott sie eingesetzt hat. Einfach nur, weil er diese Gabe auf ihr Leben gelegt hat. Und wie gesagt, ich merke, wow, das verändert mein Verhalten doch krass. Wenn ich merke, es hängt nicht mehr an meiner persönlichen Sympathie, es hängt nicht mehr einfach nur daran, ob ich das alles richtig immer und gut finde, sondern einfach nur, dass ich sage, hey, ich schätze die Gabe, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Und deswegen will ich dir folgen und mit dir am Start sein. Und es dir leicht machen, mich zu leiten. Ich will es dir leicht machen, mich zu leiten. Und das merke ich, das macht einen riesen Unterschied. Ich glaube, hey, wenn ich dem Wort von meinen Leitern Gewicht gebe, wenn ich ihren Rat suche, wenn ich ihre Korrektur annehme, wenn ich sie supporte, dann ist es für sie so viel leichter. Und auch ich merke, ich profitiere davon. Warum? Weil es macht ihnen dann auch so umso mehr Spaß, einfach auch in mich zu investieren. Es macht Spaß, in Leute zu investieren, oder die, wo du merkst, hey, das bringt was. Die sind mit am Start. Oder wenn ich ihnen einen Rat gebe, oh, dann setzen sie ihn so um und es bringt Segen in ihr Leben hinein. Das macht Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten, oder? Weiß nicht, in welchem Setting du vielleicht irgendwie Verantwortung für andere Menschen hast. Aber ich merke bei mir, bei Jugendlichen, es macht so Spaß, mit Leuten zu arbeiten. Ich habe einen Teenager, der hat das wirklich verstanden. Und es macht für mich so Spaß, ihn zu leiten, weil ich einfach weiß, hey, so, er sucht meinen Rat, er nimmt mein Wort ernst, wenn ich ihm was sage. Oh, er versucht an Dingen zu arbeiten, sie besser zu machen. Manchmal ist es super initiativ und sagt, hey Paddy, was kann ich für dich tun, um es dir noch leichter zu machen? Aber ich merke so, hey, das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur nice. So, du musst Leuten nicht irgendwie, nicht ihm nachlaufen zu müssen, zu sagen, wow, er hat mich so aktiv. Ja, es ist nicht nur passiv, er macht es aktiv. Das macht so einen riesen Unterschied. Das macht so viel leichter zu leiten und davon profitiere ich selber so viel mehr. Und ich denke auch, das wird irgendwie immer wieder klar, so Ehre bringt einen Lohn mit sich. Ehre setzt den Segen Gottes, den er auf andere Menschen gelegt hat, in meinem Leben frei. Ehre bringt nicht nur, sorgt dafür, dass nicht nur Gottes Segen auf meinem Leben ist, sondern auch den Segen, den er auf andere Menschen legt, dass auch ich davon etwas haben kann, dass auch ich davon profitiere, dass es auch mein Leben reicher und stärker macht und ich davon lerne. Und Jesus sagt das in Matthäus 10, Vers 41 und 42. Wer einen Propheten aufnimmt als einen, der für Gott spricht, der wird den gleichen Lohn erhalten wie der Prophet. Und wer gute und gottesfürchtige Menschen aufnimmt, weil sie an Gott glauben, der wird den gleichen Lohn erhalten wie sie. Und wer dem geringsten meiner Nachfolger auch nur ein Glas kaltes Wasser reicht, darf sicher sein, dafür belohnt zu werden. Also er sagt, hey, wer einen Propheten entsprechend behandelt, wer einen Propheten wie einen Propheten behandelt, der erhält auch den Lohn davon. Der profitiert auch von dem, was Gott auf das Leben dieses Propheten gelegt hat. Und so geht er durch. Und ich glaube, ne, das ist die Leute in Nazareth, sie haben diesen Lohn Jesu, die Heilung, die Botschaft vom Reich Gottes, die Wunder, sie haben das verpasst, was Gott auf sein Leben gelegt hatte. Warum? Weil sie ihn als gewöhnlich erachtet haben. Und nicht bereit waren, hey, Ehre draufzulegen. Aber wenn ich Ehre, oder wenn sie geehrt hätten, dann hätte all das in ihrer Stadt auch passieren können. Das ist, was Ehre tun kann. Da liegt so viel Power drin, was Ehre tun kann. Es bringt den Segen Gottes in mein Leben, den er anderen gegeben hat. Und deswegen sage ich, hey, ich will Menschen um mich herum sehen mit den Augen Gottes. Ich will das Gold sehen, was nicht immer offensichtlich ist, was nicht immer naheliegend ist, was nicht immer irgendwie sofort da ist. Und gleichzeitig, hey, ich will auch meinen Leitern Gewicht geben und ihnen folgen, weil ich sage, hey, ich achte das, was Gott auf dein Leben gelegt hat. Und dem will ich folgen und da reingehen. Yes, und damit will ich diese Predigt noch überhaupt nicht beenden, sondern ich dachte mir, hey, wie gut wäre es, drei konkrete Schritte zu haben, wie kann ich ehren, oder? Wie sieht das praktisch aus? Ich glaube, wir haben verstanden, was Ehre tun kann, aber wie sieht das praktisch aus? Wie kann ich praktisch andere Leute ehren? Seid ihr noch da? Voll gut. Der erste Step ist, Ehre kommt von Herzen. Ehre kommt von Herzen. Ich glaube, Ehre ist zuallererst eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, die sagt, hey, ich bin dankbar für all das, was Gott auf andere Menschen gelegt hat. Und ich merke, es ist nicht nur einfach etwas, was ich sage oder was ich irgendwie äußerlich tue, sondern ich merke, es ist eine Herzenshaltung. Und eine Herzenshaltung, die schaltest du nicht an und aus. So, jetzt ehre ich und jetzt ehre ich nicht. Sondern wenn ich eine Herzenshaltung habe, die sagt, hey, ich bin dankbar für andere Menschen, dann werde ich gut denken über andere Menschen. Dann werde ich auch nicht schlecht über sie reden, wenn sie gerade nicht da sind, sondern hey, das, was passiert, wenn sie da sind oder wenn sie nicht da sind, ist irgendwie deckungsgleich, es passt zusammen. Warum? Weil es ist eine Herzenshaltung. Und deswegen glaube ich, eine Ehre ist eine Herzenshaltung, mit der ich sage, hey, ich bin dankbar für Leiterschaft. Ich bin dankbar für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Ich bin dankbar für die Gaben, die Gott gegeben hat meiner Frau. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dankbar, dankbar. Und deswegen besteht Ehre, glaube ich, niemals nur aus Worten, sondern sie beginnt in meinem Herzen. Und ich glaube, Gott kann Herzen verändern. Gott kann Herzen verändern. Ich glaube, hey, wir alle kennen auch den Struggle zu sagen, ja, hey, es gibt manche Menschen, für die ist es, mit denen ist es super schwierig, am Start zu sein. Es gibt Leute, die sind schwierig zu leiten. Oder es gibt auch manchmal Situationen, wo sie sagen, hey, es ist einfach schwierig, gerade mit meinem Leiter umzugehen. Aber ich glaube, Gott ist ein Gott, der unsere Herzen verändern kann, der sie formen kann, der sie umdrehen kann. Ich glaube, es gibt kein Thema unseres Herzens, wo Gott nicht reinkommen kann und Wahrheit hineinbringen kann. Und ich glaube, hey, es beginnt immer wieder und immer wieder und immer wieder in unserem Denken. Stück für Stück zu sagen, hey, ich fange an, richtig zu denken. Und ich merke, der Gedanken kommen rein, zu sagen, stopp, ich will anders denken. Und je länger ich das tue, desto mehr formt sich mein Denken um. Und ein neuer Gedanke kommt rein und pflanzt sich. Und damit irgendwann kommt diesem Gedanken hinterher ein Gefühl und irgendwann wird es eine Herzenshaltung, die sich einprägt und die fest wird. Gott kann Herzen verändern. Come on, wir müssen nicht bleiben, wie wir sind, in keinem Ding, sondern Gott kann unsere Herzen rumdrehen. Und deswegen denke ich, Ehre, sie beginnt in unserem Herzen. Das Zweite ist, Ehre ist sichtbar. Ehre ist sichtbar. Was in meinem Herzen ist, das wird sich immer ausdrücken, oder? Man kann es vielleicht manchmal versteckt halten, aber irgendwann kommt der Moment, da kommt es raus, was eigentlich wirklich in unseren Herzen ist. Und deswegen glaube ich, Ehre ist nie einfach nur eine Herzenshaltung, die bei allen so unbewusst da ist, aber eigentlich drückt sie sich nie aus oder ist nicht sichtbar. Sondern Ehre, sie wird sichtbar, glaube ich, durch Taten. Also sie findet Ausdruck. Diese Woche habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe ein Meeting geleitet bei mir mit unserem Jugendleitungsteam. Und normalerweise haben wir immer irgendwelche, bestimmt ist es hier auch so, irgendwelche Snacks oder Kleinigkeiten am Start. Es ist einfach angenehmer, in ein Meeting zu gehen, wo es was zu essen gibt, oder? Und irgendwie hatte ich ein bisschen Stress und dachte mir so, ich habe jetzt keine Zeit, noch irgendwas einzukaufen. Und normalerweise haben wir immer so ein Vorratslager bei uns in der Church für die Freitage, aber das war irgendwie auch leer. Und die Lösung war, da stand noch so eine Box mit Erdnüssen vom letzten Sonntag, die so zusammengesammelt wurde von all den Bechern, die so übrig waren. Und ich dachte so, ja komm, das ist eine gute Lösung, ist kein Problem. Ich bin da auch selber relativ schmerzlos, ehrlicherweise so, ich habe sie selber auch gegessen, aber dann kommt so einer meiner Leiter rein und meint so, sag mal, das sind doch die Erdnüsse vom letzten Sonntag, ist doch sau widerlich. Ja, damit war das ganze Ding, ich meine, es war jetzt nicht sonderlich schlimm, haben alle kurz drüber gelacht und ich habe so gesagt, ja, ich dachte, das wäre eine gute Lösung, aber ich habe einfach so gemerkt, naja, ich habe eine Chance verpasst, sie zu ehren für die Zeit, die sie investieren, abends noch zu einem Meeting zu kommen und über Jugendarbeit zu sprechen. Das hat das Meeting jetzt nicht komplett versaut, aber es wäre einfach eine Chance gewesen, die Atmosphäre noch besser zu machen, sie noch mehr zu ehren für das, was sie investieren. Und es wäre ihnen vielleicht dadurch noch leichter gefallen, hey, Schritte reinzugehen. Und das habe ich einfach die Chance verpasst, das auszudrücken, was ja eigentlich in meinem Herzen ist. Oder vielleicht in dem Moment auch zu wenig war, je nachdem. Aber deswegen merke ich, ja, hey, Ehre ist nicht passiv. Ehre ist nicht einfach nur, ja, ich akzeptiere, was du sagst oder ja, ich komme schon mit dir klar. Sondern ich glaube, Ehre ist etwas, was aktiv ist, was sich ausdrückt, was konkrete Schritte geht, was sich immer wieder die Frage stellt, hey, wie kann ich dich wertschätzen? Wie kann ich dich hochheben? Wie kann ich das anerkennen und achten, was auf deinem Leben liegt? Wie kann ich dir auch helfen dabei, das zu sein, was Gott auf dein Leben gelegt hat? Ich glaube, Ehre ist nicht einfach nur passiv und sagt so, ja, ey, ich bin mit dir, fertig, aber ich merke nichts davon. Sondern ich glaube, Ehre ist aktiv. Sie drückt sich aus durch konkrete Schritte, die man immer wieder geht. Und vor ein paar Wochen war ich unterwegs mit einem von meinen Teenies, die ziemlich viel Verantwortung auch da drin tragen. Und normalerweise ist es so, ganz oft treffen wir uns auf einen Döner, weil Döner ist irgendwie easy so mit Jugendlichen, weil jeder mag Döner, es kostet nicht so viel Geld, so ist ganz entspannt. Wir treffen uns aber auf einen Döner. Und so war ich mit ihm Döner essen. Normalerweise ist es so, dass ich ihn einlade, so dass ich einfach sage, hey, come on, ganz ehrlich, lade dich ein, ich will in dich investieren, das ist, was ich mache. Aber das letzte Mal war das so, dass am Ende, als wir unsere Döner gegessen hatten, er sagt, Paddy, ich zahle heute für dich, weil ich bin einfach dankbar für die Zeit, die du investierst in mein Leben. Und ich habe so gemerkt, wow, das Erst wollte ich sagen so, nee Mann, das musst du nicht, du bist Teenager, du hast kein Geld. So. Aber, aber dann habe ich so gemerkt, nee, ich lasse das zu. Warum? Weil was er ausdrückt, ist sein Herz. Ey, ich wertschätze es wert, was du in mich investierst. Und ich habe so gemerkt, wow, das macht auch was mit mir. Das macht mir so viel Bock, mich wieder mit ihm auf den Döner zu treffen. Also sagen, hey, es lohnt sich, in dich zu investieren. So, ich krieg was, ja. Nee, aber so, ich merke, hey, es macht so einen Unterschied. Es macht so viel leichter, es setzt so viel mehr Leben frei. Und es ist so viel auch angenehmer, gemeinsam unterwegs zu sein und wirklich was zu bauen und zu reißen in Mainz unter unseren jungen Leuten. Einfach nur, wenn wir uns gegenseitig hochheben und wertschätzen. Und deswegen glaube ich, Ehre ist nicht passiv, sie ist aktiv. Und sie drückt aus, was in unserem Herzen ist. Und ich glaube, was manchmal aber auch sein kann, ist, dass wir nicht zu passiv sind, sondern manchmal kann es auch sein, dass wir so eng mit Menschen unterwegs sind und so vertraulich quasi miteinander ist, dass es noch schwer wird, einander zu ehren. So, ich habe der Leiter, mein direktester Leiter ist der den Kinder- und Jugendbereich bei uns leitet. Mit ihm bin ich unterwegs und ich merke so, ne, ich bin super eng mit ihm, wir sind gute Freunde und so, ich merke, ja, ich kenne auch seine Fehler, ich kenne auch seine Schwächen, ich weiß auch, was in seiner Familie gerade vielleicht los ist oder keine Ahnung, kenne ihn auch einfach vom Bier trinken oder was auch immer. So, ich merke aber, ich bin eng mit ihm unterwegs, das ist ein enger Freund und ich merke aber, manchmal kann es auch kippen, dass ich so eng dran bin, dass ich sage, ja, du bist einfach der gewöhnliche Kumpel, den ich da so habe, mit dem ich auch mal einfach ein Bier trinken gehe und irgendwie kippt es dann, dass ich gar nicht mehr genug Gewicht gebe auf das, was er aber sagt, auf die Gabe, die da ist, auf die Fähigkeit, die da ist und auch auf die Funktion, die Gott ihm gegeben hat, jetzt in diesem Moment, für diese Zeit, nämlich den ganzen Bereich zu leiten und ich als Teamleiter da drin sein darf. Und ich merke, manchmal brauchst du da drin einfach auch ein bisschen Korrektur, wieder zu sagen, hey, bei aller Freundschaft und so close wir sind, lass uns nicht weiter auseinanderrücken, aber lass uns die Ehre wahren. Lass uns das Gewicht wahren, das wir einander geben oder was auch gerade ich ihm gebe. Lass uns das nicht zulassen, dass das unsere Beziehung am Ende schädigt, dass wir zu vertraulich oder zu gewöhnlich miteinander werden. Einfach nur sagen, yo, das ist Kumpel XY, mit dem ich unterwegs bin. Und auch das merke ich, kann in einer Ehe so schnell passieren, auch wenn wir gerade 2 Jahre verheiratet sind, aber wie schnell kann es passieren, dass man so eng und vertraulich miteinander ist, alle Schwächen, alle Fehler auch kennt, dass man gar nicht mehr genug Gewicht legt auf die andere Person, auf die Gaben, die da ist, auf die Dinge, die sie gut macht, sondern einfach nur sagt, yo, komm klar. So, so ich merke, wow, das sind die beiden Sachen, wo ich merke, ey, da will ich Ehre ausdrücken. Ich will aktiv sein, ich will nicht passiv distanziert bleiben, ich will aktiv ehren, aber gleichzeitig, hey, ich will auch das ein bisschen wahren und das Gewicht wahren und nicht zu nah rangehen und zu gewöhnlich werden mit Menschen. Alright. Habt ihr noch Power für den dritten Step? Dritter und letzter Step. Ehre wird demonstriert durch Worte. Ehre wird demonstriert durch Worte. Ne? Ehre besteht nicht nur aus Worten, aber natürlich, Ehre wird demonstriert am Ende nach einer Herzenshaltung und nach Taten, die wir ausdrücken. Hey, wird es auch demonstriert durch Worte. Und ich merke für mich, es ist super einfach, Leute zu ermutigen und zu wertschätzen, die ich leite. Zu dem Teenie zu sagen, hey, ist der Hammer, dass du da bist. Ich feiere, was du gemacht hast. Keine Ahnung, das war super. Aber ich merke, manchmal ist es für mich ganz schön schwierig, auch meine Leiter zu wertschätzen oder zu loben. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, sie sind irgendwie weiter als ich. Oh, was soll ich ihnen jetzt sagen? Das ist nicht irgendwie komisch, wenn ich sage, hey, hast du voll gut gemacht? So. Ist das nicht eher dann so von oben herab? So, ich merke gerade, es ist manchmal gar nicht so einfach, quasi diejenigen zu wertschätzen mit meinen Worten, die ich leite. Aber ich merke, wow, wenn ich das tue, und wenn ich das aus der richtigen Herzenshaltung tue, die da ist, oh, dann hat es so viel Power. Dann hat es so viel Gewicht. Dann ist das für sie so hat es so viel Kraft auch zu wissen, wow, hey, die Person liebt es, dass ich sie leite, wie ich das mache, mit der ich unterwegs bin. Das macht es, merke ich, für meine Leute so viel einfacher, wenn sie wissen, hey, er akzeptiert es nicht nur, er folgt nicht nur, er ist nicht nur treu, sondern hey, er drückt das auch aus, aktiv. Er sagt auch manchmal einfach, hey, ich bin dankbar für das, was du tust, für das, was du gibst. Und ich glaube, das hat so viel Power. Und das kann mir schon noch so viel stärker auch da drin machen, uns voranzugehen. Und das kann so viel mehr auch Segen und Wachstum in mein Leben bringen, es einfach auszudrücken, immer wieder durch Worte. Deswegen, yes, will ich uns einfach herausfordern, heute Morgen, hey, lass Ehre nicht nur eine Haltung sein, lass nicht nur Taten sein, lass es auch Worte sein. Und ich glaube, hey, Ehre, es kann so viel Wachstum und so viel Segen und so viel Profit in unserem Leben freisetzen. Und ich will schließen mit einer Geschichte, die wir in Lukas 7 lesen. Und ich glaube, die drückt nochmal so sehr aus, was Ehre tun kann. Und ich habe die nicht auf der Folie, deswegen, ich will dich bewusst nicht, weil ich einfach will, hey, dass du bewusst kurz einfach zuhörst, dieser Story. Lukas 7, ab Vers 36 steht. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. An dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach Gottes Willen führte. Schöne Beschreibung für Prostituierte. Als sie erfuhr, dass er da war, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl und sie kniete sich vor Jesus nieder und weinte. Und ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte ihn mit dem Öl. Und als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, die, sagte er sich, hey, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, hey, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte und sagte zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon nickte, ja, Meister, sprich nur. Dann wandte er sich zu der Frau und sagte zu Simon, schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich in dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hier reingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden sind vergeben und es sind viele, aber sie sind vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Und dann sagt Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, der Pharisäer, er hielt sich überlegen gegenüber Jesus. Er hat ihn zwar Meister genannt, so äußerlich, aber endlich hat er gedacht, hey, ich werde jetzt mal zeigen, dass er es definitiv nicht ist. Und er geht vorbei an dem, was Jesus tun kann in seinem Leben. Er hätte auch Vergebung bekommen können. Er hätte auch erkennen können, hey, dass dieser Gott persönlich erfahrbar ist, nicht weit weg ist, nicht nur aus Gesetzen entsteht. Hey, er hatte Jesus persönlich in seinem Haus. Das hätte sein Leben für immer drehen können. Aber er war nicht bereit, ihm Ehre und Gewicht zu geben. Und dann kommt diese Frau rein, stadtbekannt als Sünderin, verachtet von allen, aber sie ehrt Jesus. Und was sie empfängt, ist seinen vollen Lohn, volle Vergebung, volle Wiederherstellung. Und es dreht ihr Leben rum. Und ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel, was Ehre tun kann, was Ehre freisetzen kann. Und ich frage mich, weißt du, wie viel mehr könnte Gott noch durch uns tun, durch seine Kirche tun, wenn wir das wirklich verstehen. Wenn wir wirklich verstehen, hey, wir sind gemeinsam unterwegs, wir kämpfen nicht alleine. Wir versuchen auch nicht irgendwie einfach nur herauszufinden, wer ist der Beste von uns und verlieren uns in irgendwelchen Konkurrenzkämpfen. Sondern sagen, hey, nein, hey, wir ehren und achten und versuchen zu sehen, was Gott gelegt hat auf das Leben von anderen. Und gemeinsam sind wir unterwegs und gemeinsam werden wir stärker und gemeinsam können wir wachsen in dem, was Gott tun möchte durch uns in dieser Stadt, oder? Ich glaube, da ist, was könnte Gott tun? Was könnte Gott tun, wenn wir das alle noch mehr verstehen können? Und ich will jetzt einfach nochmal beten zum Abschluss. Beten dafür, dass Gott uns seine Augen gibt, Menschen so zu sehen und uns Mut gibt, das auszudrücken. Ich will euch einladen, dafür mit mir aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen von uns, Jesus, und ich danke dir für jeden Menschen, mit dem jeder von uns in Kontakt steht unter der Woche. Gott, ich danke dir für all die Schätze, für all das Gold, was du hineingelegt hast in jeden einzelnen Menschen, für den Blick, mit dem du auf jeden Einzelnen guckst, auf die Gaben, auf die Fähigkeiten, auf die Bestimmung, auf die Geschichte. Jesus, und ich bitte dich, Jesus, gib uns deine Augen. Gib uns deine Augen, Menschen so zu sehen, wie du sie siehst. Gott, hilf uns Menschen, die für uns offensichtlich irgendwie schwierig sind oder herausfordernd sind, mit denen es irgendwie nicht leicht ist, umzugehen. Jesus, gib uns Gnade, Jesus, zu sehen, was du mit ihnen tun möchtest, welche Geschichte du mit ihnen schreiben möchtest, wie sie, du ihr Leben rumdrehen möchtest und welche Rolle wir da drin auch spielen dürfen, Jesus. Gott, verändere unser Herz. Gott, verändere unseren Blick. Gott, und lass uns sehen, was du siehst. Und lass uns ehren, was du tust im Leben von anderen Menschen. Amen. Amen. Yeah. Hey, du darfst nochmal ganz kurz einen Moment Platz nehmen, weil ich will diese Predigt jetzt nicht beenden, ohne noch eine entscheidende Frage am Ende zu stellen. Und diese Frage, sie hat mein Leben vor 10 Jahren immer verändert. Vor 10 Jahren hat mich jemand gefragt, sag mal, Paddy, das war in der Predigt, der Preacher hat gefragt, kennst du Jesus Christus persönlich? Kennst du Jesus Christus persönlich? Und ich habe so gemerkt, ja, ich bin christlich aufgewachsen, meine Eltern haben mich immer mit in die Kirche genommen, ich kenne das alles, ich habe das alles gehört. Aber irgendwie, das scheint für mich irgendwie einfach nur eine Theorie zu sein. Aber irgendwie, ganz ehrlich, es ist keine Realität in meinem Leben. Ich weiß nicht genau, da ist bestimmt irgendwo ein Gott, aber keine Ahnung, was das eigentlich mit mir zu tun hat. Und ich habe gemerkt, jemand hat mir diese Frage gestellt und ich habe gesagt, hey, wow, nein, ich kenne Jesus nicht persönlich. Aber hey, wenn es ihn gibt, dann würde ich ihn gerne kennenlernen. Und ich habe so gemerkt, wow, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, sie hat mein Leben für immer verändert. Weil ich habe gemerkt, wow, dieser Glaube meiner Eltern, er wurde zu meinem eigenen Glauben. Diese Realität, der meine Eltern gefolgt sind, es wurde meine Realität, es wurde mein Leben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, dieses ganze Ding mit Gott, das ist wie eine Theorie für mich, das sind gute Gedanken, vielleicht ist Gott da irgendwo, aber ich weiß nicht genau. Oder vielleicht bist du auch heute Morgen hier und sagst, hey, ganz ehrlich, ich höre das zum ersten Mal. dass ich Gott persönlich kennen kann. Und wenn du das bist heute Morgen, hey, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Nämlich, hey, du kannst Jesus auch persönlich kennenlernen. Er kann auch Realität werden in deinem Leben. Ich glaube, Gott möchte sogar Realität werden in deinem Leben. Und das ist nicht mehr schwierig, zu Gott zu kommen. Es ist nicht mehr schwierig, Gott kennenzulernen. Warum? Weil Gott, hey, er hat alles aus dem Weg geräumt, was uns noch trennt von ihm. Er ist Mensch geworden, Jesus hat dieses Leben gelebt und er ist für uns gestorben, um alle Sünde, alle Fehler, alle Scham, alle Zweifel, alle Angst, alles wegzunehmen, was uns trennt von ihm. Und es möglich zu machen, dass wir zu ihm zurückkommen können, dass wir ihn kennenlernen können. Und deswegen ist es nicht mehr schwer, sondern alles, was es braucht, ist Glauben. Ein Glaube, der sagt, hey, ja, Jesus, ich glaube, dass du real bist, dass du für mich gestorben bist. Und wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Dann lass mich dich kennenlernen. Dann zeig dich mir. Und wie kann sich so ein Glaube ausdrücken? Ich glaube schon durch ein einfaches Gebet, ein erstes Gebet, dass du sprichst und indem du sagst, Jesus, ich glaube, dass du real bist, bitte komm in mein Leben und mach alles neu. Ich möchte dir folgen. Und ich glaube, das kann ein erster Schritt sein in der Beziehung mit Gott. Und weißt du, du musst nicht lange warten, das zu tun. Du musst es nicht erst nächste Woche machen. Nein. Wir haben heute Morgen hast du die Chance, Jesus kennenzulernen. Wir können das alle gemeinsam tun. Wir können dieses Gebet gemeinsam sprechen. Und das ist, was ich gerne zusammen machen möchte. Ich möchte euch bitten, einfach kurz die Augen zu schließen. Jedem die Möglichkeit zu geben, einfach eine persönliche Entscheidung zu treffen. Und weißt du, ich werde gleich auf drei zählen und dann werde ich fragen, hey, ob du das bist, der heute Morgen hier ist, der sagt, ja, hey, ich würde gerne Jesus kennenlernen. Wenn es ihn gibt, dann möchte ich wissen, was es mit ihm auf sich hat. Und wenn du das bist, dann werde ich jetzt auf drei zählen. Und dann möchte ich einfach bitten, mir kurz ein Handzeichen zu geben, hoch genug und lang genug, damit ich einfach weiß, für wen ich bete. Und dann werden wir danach alle gemeinsam, hey, dieses Gebet sprechen. Und das wird der Start sein hinein in dein Leben mit Gott. Alright, ich werde jetzt auf drei zählen. 1, Jesus Christus ist jetzt hier. Und 2, hey, das ist dein Augenblick, du kannst ihn jetzt kennenlernen. Und 3, hey, wenn du das bist, der sagt, ja, hey Jesus, wer du heute Realität in meinem Leben, dann heb doch jetzt deine Hand, damit ich dich sehen kann. Weißt du, wenn ich bete, ja, vielen Dank, ich habe deine Hand gesehen, auch deine Hand. Du dürft sie wieder runternehmen. Wenn noch einen kurzen Moment warten, vielleicht ist noch jemand hier, bringst du diese Entscheidung, aber come on, ich glaube, Gott wartet auf dich. Er freut sich auf dich, er möchte Realität werden in deinem Leben. Ist noch jemand hier? Dann gib mir ein kurzes Handzeichen. Alright, come on, ich habe 4 Hände gesehen, dann lass uns doch gerne zusammen aufstehen und gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich werde einfach vorbeten und wir lassen uns alle zusammen mitsprechen, oder? Und die unterstützen, die das zum ersten Mal beten. Come on. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld. Und schenke mir ein neues Leben. Ich möchte dich kennenlernen und dir nachfolgen von jetzt an für den Rest meines Lebens. Amen. Amen.